Ja, auf die Bibel ist Verlass, weil Gott ihr Autor ist. Und ich möchte einsteigen mit einer kleinen Geschichte, die eine Metapher ist für das, was die Bibel uns ist und sein will. Und zwar ist das eine Geschichte, die in den Ersten Weltkrieg zurückgeht. Ich habe als Jugendlicher das Buch Im Westen nichts Neues gelesen. Und da wird man so mit den Schrecken des Krieges so warnend konfrontiert. Aber es gab eben im Ersten Weltkrieg auch Wundergeschichten. Und eine dieser Wundergeschichten wird in einer ARD-Sendung erzählt, 100 Jahre Erster Weltkrieg. Und da kommt ein Mann zu Wort, dessen Großvater durch seine Bibel, die er dabei hatte, vor dem Tod gerettet wurde. Und ich habe das aus der Sendung sozusagen so herausgeschrieben und zitiere. Auch sein Großvater Kurt wäre hier in Verdun gefallen, wäre da nicht diese Bibel gewesen. Die Seiten zerfetzt, das Leder gerissen. Jede Nacht schlief Markus Geiler Großvater, also der Kurt Geiler, auf dieser Bibel. Auch in jener Nacht, als alle seine Kameraden getötet wurden, weil eine Granate in den Unterstand einschlug. Und der Splitter flog unter seinen Kopf und wurde von der Bibel gebremst. Und das kann man ja hier sehen, dieser Granatsplitter. Hätte er nicht auf ihr gelegen, dann hätte dieser Splitter mit voller Wucht seinen Kopf getroffen und dann wäre er tot gewesen. Für Markus Geiler ein Wunder. Es war ein Wunder. Die Bibel, so sagt er, hat unserem Großvater das Leben gerettet und deshalb kann ich hier stehen und diese Bibel in der Hand halten. Man sieht es dann in dieser ARD-Sendung. Denn es würde mich überhaupt nicht geben. Ja, eine wunderbare Geschichte, wie hier das Leben eines Soldaten, dem eben die Bibel teuer und kostbar war und er sie genau deshalb im Herzen trug, aber eben auch ganz leiblich handfest bei sich hatte und die hat ihm hier in dieser Situation tatsächlich das Leben gerettet. Es gibt auch weitere Geschichten, aber diese ist nun so gut dokumentiert, dass man sie gut weitergeben konnte und weitergeben kann. Und es ist für mich ein Bild geworden dafür, dass die Bibel eben ein Rettungsbuch ist, die uns rettet und auf die wir uns in jeder Lebenssituation, ob es im Krieg ist, im Schützengraben oder am Arbeitsplatz oder in der Schule oder wo immer wir sind, dass es uns da zum Segen und zum Leben dient und ja, zum ewigen Leben dient. Und so wollen wir hören auf Gottes Wort. Wir finden es in 2. Timotheus 3, die Verse 14 bis 17. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Jetzt wollen wir uns in drei Punkten diesen Abschnitt aus dem 2. Timotheusbrief erarbeiten. Verlass dich auf die Bibel, denn ihre Botschaft rettet dich. Verlass dich auf die Bibel, weil Gott ihr Autor ist. Und verlass dich auf die Bibel, denn sie lehrt dich, Gott gefällig zu leben. Verlass dich auf die Bibel, denn ihre Botschaft rettet dich. Das ist das, was wir eben in der Metapher gesehen haben. Da kommt der Granatsplitter und will in das Herz eindringen oder in den Kopf, aber Es geht nicht, weil die Bibel dazwischen ist. Und so ist es auch mit dem Teufel und mit der Sünde. Sie will uns treffen, will uns zerstören und will uns auf ewig von Gott trennen. Und die Bibel steht dazwischen und rettet uns. Und es ist so, und das sieht eben der natürliche Mensch nicht, aber der geistliche Mensch, der eben durch den Heiligen Geist erweckt wird, der sieht es, es tobt um unsere Seelen ein Kampf. Es tobt um unsere Seelen ein Kampf. Der Teufel will uns von Gott wegziehen. Er will verhindern, dass du in den Himmel kommst und die Ewigkeit mit Gott verbringst. Und er will, dass du in die Hölle kommst, in die ewige Trennung von Gott. Es tobt ein Kampf um unsere Seelen. 1. Timotheus 4, Vers 1. Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige vom Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und teuflischen Lehren anhangen. Das heißt, je mehr die Geschichte zum Ende drängt, kommt sie in eine Zeit, in der die Verführung überhand nehmen wird und wo es immer schwieriger sein wird, die Wahrheit von der Lüge zu unterscheiden. Und wo wir alle in einen Kampf hineingestellt sind, wo der Teufel versucht, uns in seine Richtung zu ziehen und von Gott wegzuziehen. So auch in unserem Abschnitt, 2. Timotheus 3, Vers 1. Man sieht, wie wichtig dem Paulus das ist, dass er im ersten Brief darauf hinweist, hier auch im zweiten und auch in seinen anderen Briefen. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Jetzt müssen wir uns das vorstellen, das ist vor 2000 Jahren geschrieben. Jetzt sind wir 2000 Jahre weiter und die Wiederkunft Jesu ist 2000 Jahre näher gerückt. Das heißt, wir sind wirklich den letzten Tagen sehr viel näher. Vielleicht sind wir in den allerletzten Tagen. Ich sage bewusst vielleicht. Das sollst du aber wissen, das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Wollust mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Solche Menschen meide. Schlimme Zeiten. Und wenn wir offene Augen haben, dann werden wir sehen, dass wir da mittendrin sind und dass wir nicht einfach nur davon irgendwie separiert sind, sondern dass wir diesen Kräften ja auch ausgeliefert sind. Beziehungsweise, dass wir die Kraftfelder dieser Entwicklungen ja an uns selber spüren, weil wir selber eben noch im alten Menschen leben, auch wenn wir durch Jesus neu geworden sind. Pastor Heinrich Kemner, der Gründer des Gemeindehilfsbundes, hat einmal geschrieben, wenn wir die Heilige Schrift recht verstehen, will uns scheinen, dass das dämonische Gefälle und die Möglichkeit der Selbsttäuschung umso versuchlicher wird, je mehr dieses Zeitalter dem Ende zueilt. Das ist genau unsere Situation. Das Zeitalter eilt dem Ende zu und die Gefahr der Selbsttäuschung, die Gefahr, in einen Sog zu kommen, der uns wegzieht von Gott, ist groß, weil ein Kampf um unsere Seelen tobt. Deshalb sagt Petrus, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Seht zu, dass er euch nicht verschlinge. Und die Frage ist, wie kann ich diesem Sog widerstehen? Wie kann ich dem Teufel und seinen Versuchungen widerstehen? Und da haben wir hier in diesem Abschnitt dieses wunderbare Wort, das uns einen Ausweg zeigt. Weil Paulus nämlich jetzt, nachdem er diese ganzen Dinge über die letzten Zeit, diese schlimmen Zeiten sagt, dann sagt du aber. Du aber, und da wollen wir uns jetzt reinsetzen und sagen, du aber, ich aber, du aber, bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast. Und im ersten Kapitel sagt er, halte dich, also im ersten Kapitel dieses Briefes, Verse 13 und 14, halte dich an das Vorbild der heilsamen Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe in Christus Jesus. Dieses kostbare Gut, das dir anvertraut ist, bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Also er fordert hier den Timotheus auf, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast, und halte dich an das Vorbild der heilsamen Worte, die du von mir gehört hast. Es ist ein wertvoller Schatz, der uns mit der Bibel anvertraut ist. Und Paulus sagt, halte dich daran fest, bleibe da dran. Und wenn um dich herum alles sich davon abwendet, du aber bleibe dort. Was sind das für heilsame Worte, die Paulus dem Timotheus und den Gemeinden der damaligen Zeit anvertraut hat? Wir lesen das zum Beispiel in 1. Timotheus 2, ab Vers 3. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde oder dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung. Das ist die Botschaft, die Paulus uns anvertraut hat. Daran sollen wir festhalten. Und sie findet sich in der ganzen Heiligen Schrift. Gott rettet den Sünder durch Jesus Christus. Und er sagt, dass du von Kind auf diese Heiligen Schriften kennst, die dich unterweisen können zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Jüdische Eltern waren dazu verpflichtet, ihre Kinder, also die Jungs vor allem, ab dem 5. Lebensjahr in den Heiligen Schriften, dem Tanach, also der Tora, den Schriften, den Ketuvim und den Neviim, also den Propheten, sie darin zu unterweisen. Timotheus hatte eine jüdische Mutter, Eunike, und eine jüdische Großmutter, Lois. Die haben den Timotheus schon früh in diesen Schriften unterwiesen. Es geht hier also zuerst einmal um die heiligen Schriften des Alten Bundes, denn zu dieser Zeit lag das Neue Testament, so wie wir es heute kennen, und das Alte im Ganzen noch nicht vor. Das heißt, Paulus sagt, du hast es doch im Alten Testament in den Schriften des Alten Bundes gelernt und die weisen dich auf Christus hin. Und jetzt denkt man erst, ja, eigentlich ist doch das Neue Testament das Buch, das von Christus spricht. Nein, er sagt, auch das Alte Testament spricht von Christus. Und dann geht man durch die ganzen Stellen des Alten Testaments, wo überall von Jesus die Rede ist, und kommt aus dem Staunen nicht mehr raus. Und das war für mich auch eines der großen Erlebnisse. Und das sage ich vielleicht jetzt auch denen, die vielleicht beim Glauben noch nicht so weit sind oder noch Zweifel haben, ob die Bibel wirklich Gottes Wort ist. Schaut euch mal genau an, was alles angekündigt ist bei den Propheten, Jahrhunderte bevor es passiert und sich erfüllt. Also allein bei Jesaja, 700 Jahre bevor Jesus kommt, wird ins Detail angekündigt, was er tun wird, wie er uns erlösen wird. In den Psalmen, das sind 1000 Jahre vorher, und dann durch das ganze Alte Testament überall Hinweise auf Jesus. Und als ich zum Glauben kam, war das für mich so ein entscheidender Moment, dass mir etwas gesagt wurde, was ich vorher noch nie gehört hatte. Das hat mir nie jemand gesagt, dass da lauter Prophetien sind, die sich erfüllen, nachweislich, historisch später erfüllen. Warum hat mir das denn keiner gesagt? Ja, und das zeigt mir auch, was da für eine Notwendigkeit ist, dass wir darüber auch reden, dass wir das auch anderen weitersagen. Das ist so wichtig, weil daran kann ich dann erkennen und kann das nachvollziehbar erkennen, ja wirklich, wenn da 700 Jahre vorher das so detailliert beschrieben wird und dann später erfüllt es sich, das kann doch kein Mensch erklären. Es muss doch von Gott kommen. Wer kann denn solche Zeiträume überblicken? Kein Mensch. Da gibt es keine Verschwörung, die sich da irgendwie das zusammenbasteln kann und das in die Geschichte reinpflanzt und in diese Bücher geschrieben hat. Nein, das kann nur Gott machen. Und diese Faszination, die müssen wir unbedingt vermitteln und weitergeben. Und wenn hier heute jemand da ist, der mit der Bibel noch nicht so klarkommt, schau dir diese Stellen an und schau, wie sie ankündigen und erfüllen. Und lass dir von Jesus die Augen öffnen. Dass es bei Hiob heißt, in 9,33, da sagt Hiob zu Gott, das ist doch zwischen uns beiden, also zwischen dir und mir, also zwischen dir, Gott, und mir, Hiob, einen Schiedsmann gebe, der zwischen uns vermittelt, der dir die Hand auflegt und mir die Hand auflegt und eine Verbindung herstellt. Hiob sagt, wenn es doch so jemanden gäbe. Ist doch faszinierend. Ja, das Buch ist vielleicht um die 2000 Jahre vor Christus geschrieben. Und dann sagt er an anderer Stelle in Hiob 19, 25, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er sich aus dem Staub erheben. Auferstehen von den Toten. Ja, da sieht der Hiob im Geist einen Erlöser, der sich aus dem Staub erhebt und der lebt. Alles schon lange bevor Jesus kommt. Und dann sagt Paulus, jetzt schau doch, wer Jesus ist. Es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Da ist einer, der Gott die Hand auflegt, jetzt bildlich gesprochen, und dir die Hand auflegt, Jesus. Und der verbindet dich mit Gott. Du, der du getrennt warst von Gott, bekommt einen Mittler, der sich dazwischen stellt und sagt, ich verbinde euch, das, was euch trennt, nehme ich weg. Und ich stelle eine Verbindung her, damit du mit Gott leben kannst in Ewigkeit. Das ist die Geschichte, die die Bibel erzählt. Und ist das herrlich, wenn einem dafür die Augen geöffnet werden. Dann geht das Leben erst richtig los. Und dann findest du ein Fundament, das eben nicht Treibsand ist, sondern wo du hier leben kannst und in Ewigkeit leben kannst. Und das ist das Ziel der Heiligen Schrift. Oder der Heiligen Schriften, was wir hier sehen, dass du von Kind auf die Heiligen Schriften kennst, mit welchem Ziel? Die dich unterweisen können zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Das ist das Ziel, wo alle diese Schriften dich hinführen wollen, zur Seligkeit, also zum rettenden Glauben an Jesus. Und es ist das einzige Buch der Weltgeschichte, das das kann. Alle anderen Bücher können das nicht. Ich habe vor im Jahr 2023, also vor 2 Jahren im März, einen Besuch in Seran bei Pastor Uwe Holmer und seiner Frau gemacht. Und Pastor Uwe Holmer erzählt eine Geschichte und die hat er auch aufgeschrieben. Und die möchte ich hier vorlesen. Ich war etwa 5 Jahre alt. Meine Mutter war gerade beim Abwaschen und ich musste abtrocknen. Dabei erzählte ich ihr, Mama, hinter dem Haus liegt eine tote Katze. Meine Mutter erklärte mir, so ist das leider. Alle Tiere müssen sterben. Und die Menschen auch.
Ich auch?
5-Jähriger. Ja, du auch.
Da war ich erst einmal erschrocken. Aber meine Mutter fuhr fort, du brauchst keine Angst zu haben. Wenn wir dem Herrn Jesus angehören, bringt er uns durch den Tod hindurch in den Himmel. Und da ist es viel schöner als hier auf der Erde. Seitdem will ich in den Himmel, sagt Uwe Holmer, auch heute noch. Ja, heute ist es noch aktueller für mich, denn ich bin alt. Die irdischen Ziele verblassen mehr und mehr, aber dieses Ziel ist über alles wichtig. Ich weiß, ich habe ein Zuhause. Dahin wandere ich. Das macht den Lebensweg hell, weil das Ziel hell ist. So habe ich hier keine bleibende Stadt. Ich muss sterben. Aber ich habe ein Zuhause bei Gott. Und daraufhin lebe ich. Die Bibel ist sein Rettungsbuch. Und jetzt bin ich dort bei dem früher Fünfjährigen und er ist jetzt lebt er nicht mehr, aber zu dem Zeitpunkt war er 94 Jahre alt. Und was mich dann beeindruckt hat, dass dieser 94-Jährige seine geöffnete Bibel dort hatte, daneben einen Kommentar, einen gerade neu erschienenen Kommentar zur Offenbarung und seine Frau, er war gerade nicht im Zimmer, erzählte mir, und das studierte hier mit allem Fleiß. Ja, da sitzt also der frühe Fünfjährige, der erkannt hat, da ist der Weg, als 95-Jähriger und studiert die Offenbarung. Und das hat mich so beeindruckt und das wurde mir dann hier bei dem Vers, wurde mir das so klar, ja, da ist einer, der das lebt. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Einer, der von seiner Mutter und von seiner Großmutter gehört hat. So auch der Uwe Holmer beim Abwaschen. Die tote Katze draußen und die Frage nach dem Tod. Und was ist denn die Antwort auf die Frage des Todes? Ja, Jesus Christus hat den Tod überwunden. Du brauchst den Todesüberwinder. Und wenn du den hast, wirst du leben in Ewigkeit. Komm zu Jesus. Und dann bleibe bei Jesus. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast. Das rettet dich in diesem Leben und im kommenden. Kommen wir zum zweiten Punkt. Verlass dich auf die Bibel, weil Gott ihr Autor ist. Und das ist hier so schön in diesem Vers 16 und 17. Also 16 vor allem. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nütze zur Lehre, so zur Rechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Und in der Elberfelder noch etwas klarer, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das heißt, alle Schrift, und zuvor ist es ja im Plural gefasst, alle Schriften alten und neuen Bundes sind von Gott eingegeben, sind Gottes Werk. Das griechische Wort, das dort steht, von Gott eingegeben, ist Theopneustos. Theopneustos. Und ich habe hier einen Diamanten hingemacht, um zu sagen, das ist ein Wortdiamant. Das ist das einzige Mal in der Bibel, wo dieses Wort vorkommt. Theopneustos. Und das kann man übersetzen mit von Gott eingegeben, so wie das hier übersetzt ist. Oder ist es von Gott gehaucht? Oder ist es von Gott geatmet? Oder ist es von Gottes Geist durchweht? Oder auch gegeistet? Faszinierend. Das sind eben nicht einfach nur Menschenworte, sondern hier redet der lebendige Gott. Und zwar in dem ganzen Buch, von den ersten Seiten bis zu den letzten, redet Gott. Ein Buch, das alle Bücher dieser ganzen Welt, die je geschrieben wurden, auch alle religiösen Schriften, die je veröffentlicht wurden, auch den Koran oder was es da noch an Schriften gibt. Es wird alles in den Schatten gestellt durch dieses eine Buch, weil es das einzige Buch der Weltgeschichte ist, das von Gott gehaucht ist. Theopneustos. Altbischof Gerhard Meyer, der war Bischof der Württembergischen Landeskirche, sagt, die Bibel ist kein Buch wie jedes andere. Die Bibel ist tatsächlich ein göttliches Reden zu Menschen aller Kulturen und Zeiten. Und er spricht von der Ganzinspiration der Heiligen Schrift. Das heißt, alles hier drin ist vom Heiligen Geist durchweht, entstanden durch Gottes Wirken, durch Menschen unter Beibehaltung ihrer menschlichen, persönlichen Individualität. Das kann nur Gott. Das kann nur Gott. Und darum können wir auch mit Augustinus die Irrtumslosigkeit der Heiligen Schriften bekennen. So sagt Augustinus, die biblischen Schriften sind göttlich gesprochen, denn Gottes Geist sprach durch Menschen. An der Irrtumslosigkeit aber dieser Schriften zu zweifeln, wäre Sünde. Die Bibel ist eben nicht Menschenwerk. Und das ist der Fehler unserer Zeit, auch in den Kirchen, in den Gemeinschaften, auch bis in die Freikirchen hinein, immer stärker auch in den letzten Jahren, dass man die Bibel nur noch als Menschenwort versteht oder als Gotteswort irgendwo zu finden im Menschenwort. Ich zitiere hier einen Bischof, der aus dem norddeutschen Raum, der in einem Vortrag Folgendes sagt: Dazu, so paradox es klingt, muss ich zuerst damit ernst machen, dass die Bibel ein ganz normales Stück Literatur ist. In diesem Sinne kann die Bibel nur dann als Autorität anerkannt werden, wenn sie in der individuellen Lebensführung als hilfreich, als sinn- und lebenserschließend erfahren wird. Und erst wenn das geschieht, dann wird sie mir zu einer Autorität, zu einer heiligen Schrift. Versteht ihr den Unterschied? Es ist ganz normale Literatur. Es ist ein ganz normales Stück Literatur. Und erst wenn ich sie selber als etwas empfinde, was mich anspricht, was mir heilig wird, dann wird sie mir zu einer Autorität. Aber die Bibel sagt, dass es ganz anders ist. Paulus sagt, dass es ganz anders ist. Sondern sie ist eine Autorität. Sie ist objektiv, nicht nur subjektiv, sondern objektiv eine Autorität. Und diese Unterscheidung müssen wir im Kopf halten. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung in allen diesen Fragen. Es geht nicht nur um das subjektive Empfinden, sondern um die objektive Wahrheit, dass du es hier mit einem Buch zu tun hast, das Gottes Reden enthält und damit auch Gottes Anspruch an den Menschen, ob er den subjektiv anerkennt oder nicht. Und das führt dann eben dazu, dass man heute zum Beispiel sagt, ja, es können auch gleichgeschlechtliche Paare in der Kirche heiraten oder ein Pfarramt übernehmen. Obwohl 1. Korinther 6, 9 bis 11 oder Römer 1 genau das Gegenteil sagen. Weil man sagt, nur wenn es mich subjektiv anspricht an dieser Stelle, ist es für mich auch Autorität. Wenn es mich da nicht mehr anspricht, ist es nicht mehr Autorität. Und daraus folgt die ganze Beliebigkeit, die sich in den Kirchen breit macht. Und das ist unsere Aufgabe als Gemeinde Jesu Christi, dass wir uns dieser Beliebigkeit entziehen, indem wir sagen, nein, hier hat Gott gesprochen und das, was er verbindlich sagt, ist seine Autorität. Dass wir dann immer noch Wege finden müssen, um in Liebe mit diesen Zeitfragen uns auseinanderzusetzen und den Menschen zu helfen, einen anderen Weg zu gehen, der natürlich ein schwieriger Weg ist, aber ein lohnender Weg, weil er in die Ewigkeit führt, das steht auf einem anderen Blatt. Kommen wir zum Dritten. Verlass dich auf die Bibel, denn sie lehrt dich, Gott gefällig zu leben. Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist Nütze zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Also verlass dich auf die Bibel, denn sie lehrt dich, Gott gefällig zu leben, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Und du brauchst die Bibel, damit sie dich lehrt, damit sie dich zurechtweist, dass sie dein Leben bessert, dass sie dich erzieht
in der Gerechtigkeit. Nur ein paar Beispiele. Das ist ja, da könnte man jetzt einen ganzen Garten aufmachen mit Dingen und deshalb nur so ein paar kleine Schlaglichter. Ich sitze beim Friseur vor ein paar Wochen. Die Friseuse ist Buddhistin. Und wir kommen ins Gespräch über den Glauben. Ist nicht das erste Mal. Sie kommt aus Thailand und sie sagt mir, ja, ihr evangelischen Christen und wir Buddhisten, wir glauben ja eigentlich mehr oder weniger dasselbe. Und das fand ich nun spannend und bin dann mit ihr ins Gespräch gekommen und habe dann so ein bisschen was gesagt, was Jesus so alles sagt und ihr deutlich gemacht, das ist ganz anders. Also wir haben unter anderem davon gesprochen, dass es einen schmalen Weg gibt und einen breiten Weg. Und dass nur der schmale Weg zum Ziel führt, dass das Ziel Gott ist. Im Buddhismus ist das Ziel nicht Gott, sondern eine Auflösung ins Nirvana und so weiter. Also man kann deutlich machen, dass es da Unterschiede gibt, aber das weißt du nur, wenn du die Heilige Schrift hast. Das heißt, sie ist Nütze zur Lehre. Du brauchst die Bibel, um so etwas zu wissen, um es zu glauben, um es zu bekennen und dann auch weiterzusagen und nicht nur ja, ja zu sagen, wenn die Person sagt, ja, ist doch alles das Gleiche. Bei Muslimen hört man das auch oft. Wenn ich mich mit Muslimen unterhalte, sagen sie auch oft, ja, ist doch eigentlich, glauben wir doch alle dasselbe. Also nur die moderaten Muslime sagen das natürlich. Aber die sagen das. Und dann sage ich, nein, nein, das gibt große Unterschiede. Und dann komme ich auf Jesus und dann sagen sie, ja, ja, das stimmt. Also natürlich. Dann geben sie das auch zu. Aber vorher versuchen sie erstmal so eine Einheit zu kreieren, die aber gar nicht da ist. Aber dazu brauchen wir die Lehre. Oder ich habe ein kleines Experiment gemacht und habe einmal ChatGPT gefragt, ob es mehr als zwei Geschlechter gibt. ChatGPT antwortet folgendermaßen, ja, es gibt mehr als zwei Geschlechter. Die Vorstellung, dass es nur zwei Geschlechter gibt, männlich und weiblich, ist eine Vereinfachung. Und nicht ausreichend, um die Vielfalt von Geschlechtsidentitäten und Geschlechtsausdrücken in der menschlichen Gesellschaft zu erfassen. Wenn ich jetzt ChatGPT Glauben schenke, dann gibt es viel mehr als zwei Geschlechter. Und dann brauche ich wieder Lehre, weil ich sonst ins Schlingern komme. Und wir sehen ja, wie um uns herum die Menschen ins Schlingern kommen an dieser Frage. Und es wird in den Schulen und in den Universitäten und so weiter in den Medien so berichtet. Ja, schau in die Bibel und dann heißt es, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und als Frau. Das ist Lehre. Und wenn du dann einen Biologen fragst und einen Mediziner und der seine Sache wirklich ernst nimmt, dann sagt er, ja, das stimmt, es gibt eigentlich wirklich nur Mann und Frau. Es ist eigentlich ganz einfach. Das heißt, ChatGPT ist hier kein Glauben zu schenken. Wir brauchen die Bibel, um mit dieser Welt Orientierung, Klarheit, Lehre zu bekommen. Die Bibel ist nützlich zur Lehre, zur Zurechtweisung. Meine Familie kennt diese kleine Geschichte, die ich jetzt erzähle. Wir sitzen als Familie am Frühstückstisch und es gibt so eine Gesprächssituation, die eskaliert und der Vater kriegt einen Zornausbruch, also ich, und halte eine mächtige Standpauke und bin sehr erzürnt. Und es war dann der Punkt, also die Kinder waren noch kleiner, da mussten alle zum Bus und zur Schule und es war so eine Drucksituation. Und dann sind die alle aus dem Haus und es war eine ganz dumme, dumme Situation und es war so dicke Luft. Und danach bin ich zu meinem Platz gegangen, wo ich immer meine stille Zeit mache, habe meine Bibel aufgeschlagen und habe so eine bestimmte Bibellese. Also ich gehe immer Buch für Buch und Kapitel für Kapitel durch und hatte an dem Morgen dann Sprüche 25 zu lesen, planmäßig. Und genau am Ende dieses Kapitels steht folgender Satz. Und ich hatte so den ganzen Zorn in mir noch. Und dann steht dort, ein Mann, der seinen Zorn nicht zurückhalten kann, ist wie eine offene Stadt ohne Mauern. Da dachte ich, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich bin doch eindeutig im Recht gewesen. Und die Kinder haben doch diesen ganzen, und meine Frau und alle anderen, haben doch diesen ganzen Ärger produziert. Und dann sagt die Bibel, ein Mann, der seinen Zorn nicht zurückhält, ist wie eine Stadt mit offenen Mauern. Da war mir klar, bam, bist du selber mit gemeint.
Du bist das Problem. Und so wirst du zurechtgewiesen, liebevoll, weil danach kannst du mit dem Herrn ins Gespräch gehen und sagen, Herr, da ist es mir mal wieder nicht gelungen, so zu leben, wie ich leben sollte. Bitte hilf mir, anders zu leben. Und das ist ja unser Auftrag, dass die Bibel, die ich an mich heranlasse, auf die ich mein Leben gründe, auch das Recht hat, mich zu korrigieren, weil sie eben objektiv wahr ist und mir eine Sicht schildert, die ich aus mir selber heraus nicht haben kann. Ich brauche die Bibel als Gegenüber, ich brauche Gottes Reden, damit ich zurechtgewiesen werde und zurechtkomme und den Weg finde, den Gott für mich vorgesehen hat. Und dann konnte ich danach später am Tag dann meine Kinder um Vergebung bitten, für meinen Zorn, meine Frau um Vergebung bitten für das, was ich in dieser Situation falsch gemacht hatte. Und das ist so befreiend, das ist so wohltuend, weil es dann einfach wieder Platz und Raum gibt für Gottes Geist. Und noch ein anderes Beispiel. Die Heilige Schrift ist nützlich zur Besserung. Das heißt, man verändert sein Leben, man bessert sein Leben. Und auch da eine kleine Geschichte aus unserer Familie. Vor vielen Jahren standen meine Frau und ich mit unserem Charan damals noch vor einem Feldweg. Meine Frau sagte, fahr da nicht rein. Der Weg ist nass. Und ich höre ihre Stimme noch in meinem Ohr. Und dann sagte ich zu ihr, sie wird es auch noch wissen, ich war Panzerfahrer bei der Bundeswehr. Also ich war Panzeraufklärer und bin den Spähpanzer Lux gefahren. Ich weiß, wie das geht. Und dann bin ich reingefahren. Und nur wenige Meter später stand der Wagen fest. Meine Frau war still und hat nichts gesagt. Und dann musste ich los und einen Trecker holen. Also ich komme ja aus der Landwirtschaft ursprünglich. Der Hof war nicht so weit. Und dann haben wir einen Trecker geholt. Ich habe den Wagen rausgezogen. Der Wagen ist wenig später kaputt gegangen. Kupplungsschaden. Es war teuer. Und in der Bibel steht, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die um ihn sei und ihn ergänzt. Und damit sagt Gottes Wort, die Frau, die ich dir an die Seite stelle, ist deine Hilfe. Wenn sie dir was rät, dann hör genau hin. Ja, dann musst du hören. Musst du auch noch mal prüfen, klar, aber dann tu, wenn du erkannt hast, dass es das Richtige ist. Und das ist sehr eheförderlich. Und das brauchen wir in unseren Ehen, das brauchen wir in unseren Beziehungen. Und da hilft die Bibel ungemein, zu einem guten Miteinander zu kommen. Ich mache euch Mut. Lest die Bibel und wendet sie an, wie das Bruder Wahl auch gebetet hat, dass wir nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes werden. Und dann wird es richtig spannend. Und dann wird es auch richtig schön, etwas Wunderbares, dieses Wort zu leben und umzusetzen im Leben. Und noch ein letztes Beispiel, deswegen hier nochmal der Uwe Holmer und diese Christusstatue, die in Lobetal, also nördlich von Berlin in Brandenburg, dort bei Bernau, kann man dorthin fahren. Wir waren vor einigen Monaten da. Ich hatte zu meiner Frau gesagt, da müssen wir unbedingt mal hin. Und wir waren sowieso in der Nähe bei der Familie und haben dann dort einen kleinen Besuch gemacht. Und Uwe Holmer und seine Frau haben 1990 auf Anfrage der Kirchenleitung Ehepaar Honecker aufgenommen. Und es gab eine dicke Diskussion, ob man diese Leute aufnehmen sollte. Ob sie das überhaupt verdient haben, aufgenommen zu werden, die keiner haben wollte zu dem Zeitpunkt. Und Holmers haben sich das nicht leicht gemacht. Aber er beschreibt das in einem seiner Bücher, wie er zu diesem Entschluss auch kam, zusammen mit seiner Frau. In Lobetal steht eine Nachbildung Jesu Christi, wie er alle Menschen einlädt und ruft, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Pastor von Bodelschwing hat diese Plastik aufstellen lassen und seinen Mitarbeitern zugerufen, dass ihr mir keinen abweist. Wir sind von unserem Herrn aufgefordert, ihm nachzufolgen und uns all derer anzunehmen, die mühselig und beladen sind, seelisch und körperlich, besonders aber derer, die obdachlos sind. Wir sehen uns in dieser Entscheidung aber auch verpflichtet durch Jesu Vorbild im Blick auf seine Einkehr bei dem Zöllner Zachäus, durch sein Gebot der Feindesliebe und dadurch, dass er uns angeleitet hat zu beten, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Nein, Erich und Margot Honecker hatten es nicht verdient. Aber Gottes Wort leitete die Holmers, Honeckers zu vergeben und sie in dieser einmaligen und besonderen Notsituation ihnen Obdach zu bieten. Also hier hat auch das Wort dazu geführt, dass sie zu einer Entscheidung kamen, die sehr unbequem war, die ihnen auch manches an Feindseligkeit entgegengebracht hat, aber wo sie gesagt haben, das erkennen wir hier als ein gutes Werk, das wir im Auftrag Gottes tun sollen. Wer weiß denn, ob Gott nicht auch diese Leute für sein Reich retten will? Darum, verlass dich auf die Bibel, denn ihre Botschaft rettet dich. Sie macht dich weise zum Heil in Jesus Christus und führt dich in Gottes ewige Stadt. Verlass dich auf die Bibel, weil Gott ihr Autor ist. Sie ist das einzige und einzigartige Buch der Weltgeschichte, der Menschheitsgeschichte, dessen Autor von der ersten bis zur letzten Seite Gott selbst ist. Theopneustos, dieser Wortdiamant, den nehmen wir mit. Das ganze Buch von Gott gehaucht. Drittens, verlass dich auf die Bibel, denn sie lehrt dich, so zu leben, wie es Gott gefällt. Sie ist das Buch, das die Kraft hat, dein Leben zu ändern, zu verändern, zu bessern, dich zu erziehen, deine Fehler zu korrigieren, dich umzugestalten, damit du ein Mensch wirst, wie es Gott gerne möchte. Amen.